Was für ein Potenzial trage ich eigentlich in mir? Das wissen die wenigsten. Die haben so eine leise Ahnung, aber nicht, was ist es wirklich ganz konkret? Und wie können sie es auch in eine Berufung umwandeln? Und wie trägt sich das Ganze dann auch? Das ist so wichtig und auch diese Sinnhaftigkeit und dieses, wir Menschen haben doch in der Pandemie erkannt, dass wir mehr leben wollen.
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und heute wieder mit einem sehr speziellen Gast, Anke Ammes. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Claudia, ja, danke, dass ich da sein darf.
Liebe Anke, magst du dich mal nur ganz kurz vorstellen, was du so machst aktuell und ungefähr wie alt du bist, dass die Leute eine Vorstellung haben von dir?
Ja, sehr gerne. Also ich habe ein Business, das nennt sich Soul Me Coaching. Das heißt, zum einen bin ich im B2B-Bereich und begleite Führungskräfte bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist natürlich heutzutage sehr spannend vor dem Hintergrund, dass viel digital und remote geführt wird. Und zum anderen begleite ich Online-Business-Unternehmer dabei, erfolgreich zu sein. Alle die, die ein Online-Business entweder gründen wollen oder dabei sind und strugglen. Und da, wie der Name jetzt schon sagt, dieses Soul, das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Herzensthema. Denn in beiden Bereichen kommen wir eigentlich dahin, dass wir tiefe Persönlichkeitsentwicklung brauchen, viel mehr Sinnhaftigkeit, weil die Leute so viel mit Change zu tun haben und auch der Online-Business-Markt so überschwemmt ist mit Leuten, dass wir irgendwie Wege finden müssen, dass wir erreichbar werden für den Kunden. Und das ist halt zunehmend einfach diese digitale Welt.
Dankeschön einmal für die erste kurze Zusammenfassung.
Alter, ja. Wolltest du noch?
Ja,
mit? Ja, ja. 56. Musst du jetzt gerade mal ein bisschen nachdenken.
56, okay, super. Das heißt, die Eingangshürde von 40 plus hast du geschafft.
Die ist definitiv vorbei.
Okay, sehr gut. Liebe Anke, aber wir fangen beim Anfang an und deshalb meine erste Frage an dich. Kannst du dich noch erinnern, dass du als Kind werden wolltest?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube nicht, ich habe keinen ganz konkreten Berufswunsch gehabt, wobei ich glaube, in der 9. Klasse war es Krankenschwester. Da hatte ich so meine soziale Ader. Das macht mein Bruder. Da bin ich auch sehr froh drum, dass er es macht und nicht ich. Aber ich war schon immer unfassbar kreativ. Also ich habe das Gotteslob einmal rauf, runter gesungen und also das kam mindestens einmal in der Woche vor. Ich habe schon früh Musikunterricht gehabt. Insofern war so mein musischer Werdegang relativ logisch, dass der dann irgendwann kam, auch wenn mein Vater sich gewünscht hat, Kind, mach doch was Gescheites, ja. Mathe? Was soll ich denn mit Mathe? Ja. Nee, also das kam schon alles sehr gut so, wie es gekommen ist.
Okay. Wo warst du da damals zu Hause? Also irgendwo in Deutschland, vermute ich mal.
Oder? Genau, das war in der Nähe von Mannheim. Mannheim-Heidelberg, diese Region.
Mhm. Okay. Ja. Also so jetzt ganz konkret, außer dem Musischen, war jetzt noch nichts in Planung. Wie ist dann deine Schulkarriere so verlaufen?
Ja, ich hatte schon tatsächlich, als ich Abitur gemacht habe, zwei Leistungskurse gehabt, wie das damals Usus war. Das waren Mathe tatsächlich und Genau, Mathe und Musik, ja.
Das soll ja
Wer
was miteinander zu tun haben, nicht?
scheinbar schon, ja, es waren auch tatsächlich viele, die diese Kombination gehabt haben. Aber tatsächlich diese kreativ-künstlerische, das war bei mir immer im Feld. Und was ich schon sehr witzig finde heute, weil du jetzt Bücher auch erwähnt hattest, im Vorfeld in unserem Vorgespräch. Wenn meine Deutschlehrerin wüsste, dass ich Bücher geschrieben habe, ich glaube, sie würde mich im Grabe umdrehen. Also, das war tatsächlich als Kernkompetenz nicht erkennbar. Ja.
Ja, Gott sei Dank für Bücher gibt es ein Lektorat und so. Also da ist man ja heute
Genau.
nicht mehr so auf sich gestellt wie bei einer Deutschschularbeit.
So ist es, ganz genau.
Ja, okay, also du hast schon deine musische Ader und deine kreative Ader ausgelebt. Und nach der Matura, was hast du dann weitergemacht?
Ich habe dann, ich nenne mich heute immer so ein Berufshopper. Ich habe Musik studiert, tatsächlich bis auch zum Ende. Also bin Diplom-Musiker und habe aber relativ bald gemerkt, okay, die Konkurrenz in diesem Feld ist so unglaublich stark. Das heißt, ich habe also den Bereich Orchestermusik studiert. Und man kann also Schulmusik studieren, ja, für wirklich Gymnasialbereich. Man kann aber auch Musikpädagogik studieren. Das heißt, dann ist man an der Musikschule angestellt und unterrichtet das Instrument. So, und ich habe den Bereich Orchestermusik studiert und das war einfach eigentlich fast unmöglich, da eine gute Stelle zu bekommen. Da musste man also so sehr Überflieger sein. Und das ist auch so die Schwierigkeit, man kommt von der Schule, da ist man der Star, weil da ist man alleine und auf einmal macht man eine Aufnahmeprüfung auf der Musikhochschule und ist einer von sehr vielen. Und ich weiß, zum damaligen Zeitpunkt, als ich die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule gemacht habe, da wollten es 200 Leute gerne machen und es war genau ein Studienplatz übrig. Ja, also so war damals schon diese Konkurrenz und das hat sich dann natürlich fortgeführt, dann auch für den Berufsmusikerbereich. Auch da waren die Zahlen ähnlich, wenn nicht sogar noch heftiger. Und man muss sich das dann vorstellen, also so ein Probespiel nennt man das, um die Stelle zu bekommen. Man bewirbt sich natürlich erstmal schriftlich und dann hat man aber eigentlich so wie so eine Art Casting. Also wer schon mal DSDS gesehen hat, der weiß, wie das da auch ausschaut. Das heißt, man spielt wirklich auch hinter einem Vorhang und spielt gegen andere an, ja, und es entscheiden eigentlich so 2, 3 Minuten darüber, ob du dann in die nächste Runde kommst oder nicht. Und in der Regel gibt es 3 Runden. Dann kommt am Schluss das Stechen. Da spielen 2 gegeneinander an. Das heißt, man muss nicht nur extremst perfekt sein in dem, was man da vorträgt, sondern es soll ja auch irgendwas Seelisches zum Ausdruck kommen. Und das innerhalb von 2, 3 Minuten kann man sich vorstellen, was das für ein wahnsinniger Leistungsdruck ist. Heute bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, was hat natürlich meine Nerven gestärkt. Ich sage immer, dieses Musikstudium bringt dir unfassbar viel. Das ist eigentlich wie so ein Leistungssport. Zum einen bist du gewohnt, dass du sehr diszipliniert sein musst, dass du im Team sehr gut aufeinander hörst und reagierst. Mal bist du im Vordergrund, mal bist du im Background. Und es geht eben auch oft um diese Disziplin. Diese Selbstdisziplin aufzubringen, das Hören aufeinander. Das sind alles Faktoren, die mir in meinem heutigen beruflichen Dasein unfassbar viel bringen.
Welches Instrument hast du gespielt?
Oboe.
Oboe. Und auch für Oboe ist auch so eine hohe Konkurrenz.
Absolut. Man glaubt es nicht, ja, aber
Ja.
tatsächlich der Fall, ja. Ist
Wie
unglaublich.
ist das dann bei Geige oder Klavier?
Ja, noch viel, ja, noch viel schlimmer. Wobei aber mehr Geigen im Orchester gebraucht werden. Das ist dann der Unterschied dazu.
Ach so, okay, verstehe. Na Wahnsinn. Also gut, du hast das quasi fertig studiert dann auch. Ja, diplomiert, genau. Und dann, wie ging es dann weiter mit deiner Karriere?
sehr bewegt. Ja, also tatsächlich bin ich dann zum Fernsehen gekommen. Es hat eigentlich schon vor dem Abschluss in der Musik hat das schon angefangen, dass mein Vater zu mir sagte, Mensch, wäre vielleicht ganz gut, du hättest noch einen Plan B. Er war selber Musiker, insofern konnte er dieses Feld sehr gut beurteilen. Naja, und dann habe ich also tatsächlich ein Jahr vorher schon angefangen, dass ich in der Redaktion mitgearbeitet habe und ein Kollege von ihm sagte noch, Mensch, du hast so eine tolle Rundfunkstimme, probier doch mal zum Fernsehen zu kommen. Und wie es der Zufall so will, ich begegne jemanden, der beim Lokalfernsehen dort gearbeitet hat und der hat dann eigentlich direkt am nächsten Tag mich darauf angesprochen, hast du dich schon beworben, wenn du doch zum Fernsehen möchtest, gerne. Da dachte ich, na ja, ich weiß aber nicht, was man da so macht und na ja, also redaktionell arbeiten will ich eigentlich nicht, aber es kam, wie es kommen musste. Ich habe dann tatsächlich in der Redaktion angefangen, habe das so Learning by Doing mir dann angeeignet und bin dann ja zufällig schicksalhaft vor die Kamera gestellt worden und man hat festgestellt, oh, das taugt, das ist gar nicht so verkehrt, ja. Und dann habe ich 15 Jahre tatsächlich beim Fernsehen gearbeitet, habe dann auch den Sender nochmal gewechselt, habe bei einem landesweiten Fernsehsender in Deutschland gearbeitet, über 15 Jahre, habe das alles auf solide Beine gestellt, aber so eine redaktionelle Ausbildung nochmal gemacht und war dann tatsächlich Redaktionsleiterin dort.
Wahnsinn. Toll. Also
Ja.
das klingt ja nach einer schönen beruflichen Karriere. Wieso ist er da nicht dabei geblieben? Weil das ist ja, das wünschen sich ja manche sogar, so eine Karriere.
Das war wirklich dann sehr, sehr schwer für mich. Also das tut mir auch heute noch im Herzen weh, denn ich habe diesen Job wirklich geliebt. Ich habe das geliebt, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Es war so viel Team und es war natürlich auch ein sehr deadline-orientierter Job, weil Nachrichten, die mussten abends laufen. Egal was. Und da hat jeder mitgezogen, an einem Strang gezogen. Das heißt, langfristige Planung bei uns ging über 2 Wochen. Das war eine langfristige Planung, ja. Alles andere war wirklich Tagesgeschäft. Und das hat mir unglaublich entsprochen. Und ich habe das so geliebt, vor der Kamera zu sitzen, diese Tonalität zu hören, mit der Sprache zu arbeiten. Also das war mir einfach gelegen. Ja, und dann kam leider eine Insolvenz dazwischen. Das heißt, es kam wirklich von heute auf morgen. Es war uns noch angekündigt worden, die Gelder sind sicher, alles ist in Ordnung, aber es war so ein Sender, der war für die kleinen Werbepartner zu groß, aber für die großen Werbepartner zu klein. Und dann gab es einfach Schwierigkeiten in der Finanzierung und dann war wirklich von heute auf morgen Schluss. Also es kam dann eine Betriebsversammlung und darin wurde und jetzt Schlösser sind ausgetauscht, Geld ist aus, ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Und dann saß ich erstmal da und es kam dann in eine Zeit rein, was, ups, sorry, das kam in eine Zeit rein, die dann insgesamt, wie das so oft so ist, alles Mögliche kommt zusammen. Der Vater war gerade gestorben, ich hatte mich frisch getrennt und dann noch meinen Job verloren. So alles auf einen Schlag, ja. Heute ziehe ich da natürlich eine sehr, sehr große Kraft raus, weil zu mir kommen Leute, die dann ähnliche Situationen erlebt haben und denen ich dann auch entsprechend helfen kann, ja. Und ich muss sagen, auch ich bin heute froh, dass ich nicht mehr in dieser Fernsehwelt bin. Also jetzt habe ich bei dir die Kamera vor der Nase und bin auch glücklich, ja. Das ist das, was ich einfach gerne mag. Und ich mache heute YouTube-Videos auch, mache auch solche Interviews über solche Transformationsgeschichten. Und da bin ich sehr froh, aber ich kann selber entscheiden, welchen Inhalt ich sende. Ja. Und muss nicht in diesem sehr negativ orientierten Nachrichtengeschäft teilnehmen. Und ich muss mir nicht sagen lassen, was ich da zu berichten habe und was nicht, sondern es bleibt mir überlassen. Und da bin ich dann doch ganz glücklich. Aber es hat mir sehr, sehr lange wirklich unfassbar leid getan, weil ich das sehr geliebt habe, dieses Geschäft. Ja.
Das glaube ich. Aber ich glaube, das ist auch das Geheimrezept, was Podcast und YouTube-Videos so erfolgreich gemacht hat, dass man selbst Herr bzw. Frau seines Contents ist und ja, da eine, ja, die Dinge so machen kann, wie man sie möchte.
Absolut, absolut. Genau.
Also, okay, da war er dann insolvent und dann, wie lange, schätzt du, hat das gedauert, bis du dich so irgendwie derrappelt hast, wie man so schön in Österreich sagte?
Also ich kann mich ganz ehrlich, ich kann mich noch erinnern, das war wirklich eine ganz große Verzweiflung. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal aufs Arbeitsamt gegangen bin und so das Bedürfnis hatte, Mensch, ich möchte am liebsten irgendwie ein Schild vor mir hertragen. Ich bin nicht schuld.
Ja.
Ja. Und es war, also es war wirklich hart. Ja, es war wirklich, wirklich hart. Und dann hat es auch erstmal lange gedauert, weil auf dem Arbeitsamt hat man mir natürlich gesagt, ja, was wollen Sie hier? Also eine adäquate Stelle können wir Ihnen nicht bieten. Sie sind Redaktionsleiterin beim Fernsehsender gewesen. Also es gab in Stuttgart nicht mehr so viel Auswahl. SWR war zu. Also von dem her hätte ich da auch dann irgendwo umziehen müssen in eine große Medienstadt, um da vielleicht noch mal irgendwas zu kriegen. Und ganz ehrlich, ich wollte dann auch nicht umziehen, der Kinder wegen. Und dann bin ich in ein riesengroßes Loch gefallen. Das war also wirklich eine richtige Lebenskrise. War kein Geld da und ich wusste keinen Ausweg und hatte keine Ideen. Und dann kam irgendwann eine Freundin und sagte, Mensch, da sucht jemand Trainer. Was für Trainer? Trainer für Kommunikation, für Telefon, sag ich. Ja. Und was soll ich damit? Ja. Und die hat dann tatsächlich den Kontakt hergestellt zu dieser Agentur. Ich habe das eigentlich völlig abgelehnt, werde aber nie das erste Gespräch mit dieser Agenturleiterin vergessen, weil sie mich dann natürlich fragte, und was hast du denn so gemacht? Sag ich, ja, ich habe Musik studiert. Ach, ich auch. Was? Ja, wo? In Mannheim. Ach. Ich auch. Und dann war das Eis natürlich gebrochen und dann war ich auch irgendwo offen und dachte, okay, da sitzt eine Gleichgesinnte, so verkehrt kann der Job vielleicht doch nicht sein. Ich hatte einfach die Befürchtung, dass ich da verkaufen muss und das wollte ich auf gar keinen Fall. Ja, und diesen Schuh hat sie mir gleich ausgezogen und hat mir dann klar gemacht, nee, es geht ganz viel auch um Inbound, das heißt also Reklamationsmanagement und sowas, Kommunikation, und als Trainer bist du doch auch sowas wie eine Moderatorin eigentlich. Dann dachte ich, also gut, viel Möglichkeit hast du nicht. Also es hat dann schon aber ein Jahr gedauert, bis ich dann so weit war, ne, dass ich aus dieser Arbeitslosigkeit wieder ausgestiegen bin und da dann einsteigen konnte. Und bisschen was fernsehmäßig habe ich auch noch gemacht. Das war aber, hat sich dann relativ schnell wieder ausgeschlichen, weil das also nicht so das war, was ich mir vorgestellt habe. Ja, und dann fing der Trainerjob an und den habe ich wirklich 18 Jahre lang mit viel Herzblut auch ausgeübt. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, Fernsehen war Berufung, das andere war Beruf.
Das andere war, entschuldige das.
Beruf, das war eher
Ah,
ein Job.
Beruf,
Ja,
ja.
es hat gutes Geld gegeben und ich konnte mich extremst gut weiterentwickeln, aber es war nicht das, was mein Herz gefüllt hat. Nicht in der Version.
Ja. Das, also ich bin ja, komme ja auch aus dem Training ursprünglich und habe eine sehr, sehr kurze Medienkarriere vorher gehabt. Aber also ich lebe beim Training immer so von den Reaktionen meiner KursteilnehmerInnen und was das bei denen bewirken kann. Also ich finde, das ist ja so die größte Freude an dem Job.
Ja.
Ist das auch so?
Das auf jeden Fall. Also, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich das wirklich bewirken konnte, dann war alles gut. Aber das kam bei mir dann irgendwann, also ich meine, ich habe den Job jetzt 18 Jahre oder führe ihn seit 18 Jahren aus und da hat sich natürlich unglaublich viel getan, auch von den Themengebieten, ne? Und irgendwann nach 10 Jahren war dann einfach das Thema Azubi-Trainings vorbei. Da habe ich gesagt, das ist gut, wenn das jetzt jemand Jüngeres macht, ja. Und dann darf ich jetzt eher in diese Kommunikationsrichtung und die Führungskräfte trainieren und so. Das macht mir schon einen brutalen Spaß. Gerade welches Thema mir unglaublich viel Freude bereitet, ist das Thema Women in Leadership. Also wenn ich Frauen begleite, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Das habe ich in die Wege geleitet bei einem großen Unternehmen, dass dieses Thema stattfindet. Und das ist einfach sehr berührend, gerade in den männerdominierten Bereichen, wenn dann solche Trainingsmaßnahmen stattfinden und stattfinden dürfen. Da mache ich dann sehr viel wirklich, wirklich tiefere Persönlichkeitsentwicklung. Und das bereitet mir auch sehr viel Freude. Mhm. Aber es kam auch da dann wieder zu so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich war dann in der Pandemie so erfolgreich. Na, mein Kamerad immer ein Wackler irgendwie. Sorry.
Jetzt sehe ich nur den Hintergrund.
Ja, ich auch. Das ist ja schade.
Ah, jetzt habe ich dich wieder.
Jetzt ist wieder da. Die hat einen Wackler heute. Naja, also auf jeden Fall gab es da dann auch wieder so einen Punkt, wo ich merkte, okay, ich habe jetzt so viel zu tun. Also das, die Zahlen sind so hochgegangen an Trainingsmaßnahmen während der Pandemie, dass ich eigentlich, ich hätte mich klonen und dreifach klonen können. Was ja schön ist auf der einen Seite, wenn man so gefragt ist. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass ich oftmals Trainingsmaßnahmen mache, gerade im Projektmanagement-Bereich. Ich habe also da viel über das Thema Umgang mit den digitalen Welten trainiert. Und da habe ich doch oftmals gemerkt, dass die Leute an eine ganz harte Grenze kommen der Machbarkeit. 8 Stunden Meetings am Tag. Ich sagte immer, ja, wenn ihr 8 Stunden mietet, wann arbeitet ihr dann? Ja, während der Meetings. Sag ich, und warum mietet ihr dann?
Ja, genau. Das war cool. Ja?
Also sehr kritisch, und die waren teilweise auch so am Anschlag, und das kommt natürlich in solchen Trainings immer raus. Und da wuchs in mir einfach dieses Bedürfnis, ich möchte das nochmal umgestalten, ich möchte das so gestalten, dass es wirklich sinnvoll ist für alle Beteiligten. Und nicht, man macht irgendwas und dann dürfen die Leute mit dem Whiteboard gar nicht arbeiten, weil der Datenschutz es nicht zulässt. Ja, und dann können die Sachen gar nicht umgesetzt werden. Und das war so eine Geschichte, da habe ich gesagt, nee, also das möchte ich nicht länger bedienen, sondern wenn, dann soll es wirklich, wirklich für alle einen ganz großen Mehrwert bieten. Und deswegen habe ich mich da nochmal ganz neu aufgestellt. Also mein Lebenslauf ist schon ein etwas abwechslungsreicher. Ich stelle mich immer
aufgestellt, weil das, ich nehme mal an, die Meetings waren ohnehin alle online, ne? Zu Corona-Zeiten.
Ja, die waren eh alle, das war ja auch okay. Ich habe das Trainingsthema ja auch gemocht, aber ich habe dann selber festgestellt, dass ich in so eine Art auch Hamsterrad reinkomme. Mhm. Also ich hatte einfach gar nicht mehr frei. Habe also 5 Tage die Woche Trainings gegeben, abends teilweise noch irgendwelche Netzwerkmeetings und irgendwelche Vorbesprechungen. Das heißt, ich saß 14 Stunden vor dieser Kiste. Wenn ich den Schrittzähler angestellt hätte, dann wäre ich vielleicht auf 20 Schritt am Tag gekommen. Das war auch nicht wirklich gesund, ja. Und wenn man natürlich die ganze Zeit im Geben ist, ne, als Trainerin bist du ja immer im Präsentieren, im Geben, jeden Tag neue Gruppen. Nein, meine Kamera will heute nicht mehr mitmachen. Ich muss mal umstellen. So. Vielleicht ist das so besser. Keine Ahnung, was die jetzt wieder hat. So, und dann ist man im Geben immer. Und da habe ich gemerkt, die Energie geht mir flöten. Na, dann wird das so ein Abspulen von etwas, dann wird das so ein eine Akkordarbeit, und das wollte ich auf gar keinen Fall haben. Ja. Und noch dazu bin ich durch die ganzen Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe, bin ich immer mehr dahin gekommen, dass ich sehr tiefe Persönlichkeitsentwicklung bei mir selber gemacht habe und dass ich gemerkt habe, dafür schlägt eigentlich mein Herz. Ja, und auch dieses Kamera-Dingens, das war natürlich auch immer in meinem Kopf, dass das Fernsehding einfach meine Berufung war. Und das andere war eher Geld verdienen. Und deswegen habe ich da dann nochmal eine ganz große Zäsur gemacht vor 2 Jahren, ist es mittlerweile her, wo ich komplett einmal ausgestiegen bin. Und zwar von heute auf morgen. Ich habe allen Auftraggebern nach 18 Jahren gekündigt, bin ins Ausland ausgewandert und habe dann die Karten nochmal ganz neu gemischt.
Was hat diese Entscheidung also dann quasi so rasch umgesetzt? Was war da das treibende Motiv?
Viele sagen, ich sei so mutig. Manche sagen vielleicht auch, ich sei naiv. Such dir irgendetwas in der Mitte aus. Ich weiß es nicht. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Das sieht man auch eben an dem Titel meiner Firma, Soul Me Coaching. Und diese Verbindung mit dem höheren Selbst, die trägt mich sehr. Das heißt, ich habe das so deutlich als Signal bekommen, dass ich einen ganz großen Wechsel vornehmen muss, weil ich sonst krank werde. Und da bin ich Gott sei Dank wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, dass ich da sehr gut höre auf solche Zeichen und die auch sehr ernst nehme und nicht warte, bis mir ein Herzinfarkt oder ein Burnout oder sonst irgendwas den Stecker zieht, sondern ich habe dann einfach selber den Stecker gezogen. Dass es so schnell ging, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich bin dann auch erstmal aufgestanden und dachte mir, okay, jetzt diese Erkenntnis zu haben, ich möchte da raus und ich möchte da einen ganz großen Break machen. Ja, das ist ja schön und gut, aber von was soll ich leben?
Ja, genau. Die Frage stellen sich ja viele, die dann
Das ist
aussteigen möchten.
natürlich. Und die ist auch absolut berechtigt. Jetzt bin ich aber kein Mensch, der dann sagt, ich lasse mich davon abhalten, sondern meine Kompetenz nimmt mir niemand und dann baust du es anders auf oder baust es in neuer Form auf. Und habe dann mit einer der Ansprechpartnerinnen gesprochen von einem Unternehmen, mit dem ich sehr, sehr viel zusammenarbeite und gearbeitet habe. Ein großer Schraubenkonzern in Deutschland. Auf jeden Fall. War das dann so, dass die sagte, du kein Problem, wir können umstellen auf online das letzte halbe Jahr, wo Aufträge noch da waren. Und dann habe ich gesagt, gut, und danach gebe ich dann ganz viele Themen ab, die ich hatte. Ich habe eigentlich fast alles abgegeben, außer diese Women in Leadership. Und dann habe ich erstmal mich im Prinzip wirklich ein halbes Jahr lang erholt, muss ich auch sagen, wirklich erholt. Rausgefunden, dass das Leben noch so viel mehr bietet als nur abarbeiten, Sachen abzuarbeiten, so viel Sinnhaftigkeit, so viel Freude und so viel, ja, so vieles, was ich dann wirklich mit Liebe tue. Und das ist so das Neue, was ich da reingebracht habe. Das heißt, heutzutage habe ich eben nach wie vor Firmen, aber unter einer, ich sag mal, unter einer anderen Philosophie. Also ich trainiere Führungskräfte jetzt nicht mehr so, wie ich das früher gemacht habe, sehr toolorientiert, sehr verstandesorientiert, sondern wenn wir jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, ich habe mit einem großen Konzern mich gerade unterhalten und wir haben ja in den großen Konzernen mittlerweile so viele Stellenkürzungen. Das heißt, da ist unfassbar viel Change in den Unternehmen. Da ist unfassbar viel eben für alle strukturelle Veränderungen da, Unsicherheit da. Das löst Ängste aus. Und dann aber dieser ganz große Druck dann auf KI und auf Digitalisierung weiterzubauen und das effizienter zu gestalten und immer noch mehr da umzuswitchen. Weil die Asiaten uns da auch so voraus sind. Das heißt, da ist ein ganz, ganz großer Druck im System. Und die alten Leistungssysteme, wie da sind Umsatzzahlen, die einfach nur gesunken sind. Das heißt, und da wird dann reagiert mit Stellenkürzungen und mit Einsparungen im Seminarbereich und ja, mit Kostenersparnis. Diese Werkzeuge greifen so nicht mehr. Und das hat sich so bei mir jetzt formiert, ja, dass ich einfach sage, wenn wir Führungskräfte haben, dann reicht es nicht. Und das sehe ich in so vielen Unternehmen, wenn die nur fachlich führen. Wenn die ausschließlich über die fachliche Kompetenz führen. Sie erreichen kein Vertrauen. Sie erreichen die Leute nicht mehr. Und verlieren Leute. Die verlieren die Menschen, weil sie in Krankenstand gehen oder weil sie das Unternehmen verlassen. Und das wird so nicht mehr greifen, in Zukunft. Ja, das heißt, wenn wir überhaupt noch Wachstum haben wollen, gesundes Wachstum wieder haben wollen, dann müssen wir uns um die Menschen kümmern, die noch da sind. Dass Automatisierung stattfindet, ist klar, aber wir brauchen auf der anderen Seite so viel menschliches Potenzial und das in einer ganz anderen Form als früher. Nämlich ganz viel über die weibliche Energie, sage ich immer, ne? Über die Empathie, über dieses Spüren, auch online spüren. Wann hat der andere Stress, eine Überforderung? Wann braucht der ein Ohr? Wie kann ich es so gestalten, dass ich Dinge auch mal hinterfrage? 8 Stunden Meetings am Tag, sind die sinnvoll? Auch diese Frage nach der Sinnhaftigkeit, ja. Und das sind so alles Faktoren, die unfassbar wichtig sind. Das Zuhören, des Daseins, präsent sein. Auch digital kann man präsent sein. Ja. Und von dem her bin ich da eben so in einer anderen Version jetzt da angekommen und bin unfassbar dankbar auch, dass ich mich immer wieder so selbst neu erfunden habe. Weil dadurch kann ich einfach anderen Menschen unfassbar gut helfen.
Und was machst du jetzt anders, damit du nicht wieder in dieses Hamsterrad reinfällst mit den 14 Stunden und so? Machst du irgendetwas anders oder nicht?
Ja, schon ganz anders. Ja. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr so viele Firmen, wie ich sie früher hatte, weil früher hatte ich dann wirklich eigentlich 24-7 Trainings so ungefähr. Also wirklich 5 Tage die Woche und dann noch Coaching vielleicht am Abend oder so. Das mache ich nicht mehr, sondern das ist einfach wesentlich reduziert, weil ich auch Themen rausgeschmissen habe, die mich nicht erfüllen mehr. Sondern das sind einfach Themen mit einer neuen Fokussierung, einer neuen Ausrichtung. So, das ist das Business Field. Und da habe ich, wenn ich dann den B2C-Bereich, also die privaten Kunden bediene, da arbeite ich sehr viel mit Aufstellungsformaten und mit Mentoring. Also dieses On-Soul-Business-Mentoring-Programm, das habe ich am Anfang schon erwähnt, wo ich dann Menschen helfe, die strugglen mit ihrem Online-Business, weil wir da einfach mal auch auf diese Soul-Komponente achten. Also es ist auf 4 Säulen aufgebaut, das Persönlichkeitsthema, aber auch diese Sinnhaftigkeit des Berufungsdingens und das aber kombiniert mit dem Thema finanzielle Freiheit. Also wie stelle ich mich da auch finanziell auf, dass ich nicht da volle Kanne in den Mangel gerate? Ja, wie gestalte ich Honorare und so weiter und so fort. Ja, weil ich merke, dass viele, die in dem Online-Business-Bereich jetzt tätig sind und es geschafft haben, aus dem Angestelltenverhältnis raus und vielleicht wirklich etwas tun, was sie mit Freude erfüllt, aber sie werden nicht erfolgreich. Viele von denen gehen jetzt in irgendwelche Maßnahmen, die dann tolle Strategien anbieten, Masterpläne anbieten, aber es stagniert und es kommt nicht in den Erfolg. Sie geben unfassbar viele Gelder aus, ja, aber irgendwo hakt's. Und da arbeite ich ganzheitlich. Ja, das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor. Und wenn du mich fragst, was ist jetzt anders für mich? Ja, alleine wofür ich wirklich ganz, ganz arg dankbar bin, mein Arbeitsalltag sieht ganz anders aus. Das heißt, wenn ich jetzt kein Business-Training habe, fängt mein Büroalltag nicht vor 12 Uhr an.
Okay.
Ja, ich bin da frei. Ich bin zeitlich so flexibel. Und da bin ich so unfassbar dankbar drüber. Ich kann toll Sendungen schneiden, abends, nachts. Mache ich super gerne. Aber bitte lass mich morgens in Ruhe damit.
Das ist das Schöne, wenn man sein eigener Chef ist.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, dass das auch in Zukunft eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. A, was für ein Potenzial trage ich eigentlich in mir? Das wissen die wenigsten. Wir haben so eine leise Ahnung, aber nicht, was ist es wirklich ganz konkret? Und wie können sie es auch in eine Berufung umwandeln? Und wie trägt sich das Ganze dann auch? Das ist so wichtig und auch diese Sinnhaftigkeit und dieses, wir Menschen haben doch in der Pandemie erkannt, dass wir mehr leben wollen.
Ja.
Ja, also eigentlich, wenn ich das so beobachte auch, in den Unternehmen, bei den Menschen, eigentlich sind wir in so einer Art modernem Sklaventum. ich drücke es mal ganz hart aus, ne? Die meisten gehen vollkommen an den Anschlag, wenn nicht über den Anschlag hinaus, was die Kräfte angeht. Das geht eine Zeit lang gut, aber nicht dauerhaft. Und dann arbeiten sie sich irgendwie händeringend dann bis zum nächsten Urlaub zu und im Urlaub sind sie dann erstmal krank.
Ja.
Oder es ist am Wochenende auch so ein Druck, so ich muss mich jetzt erholen, damit ich wieder leisten kann im Job. Wo bleibt da dieses, es erfüllt mich, was ich da tue?
Weil wenn es einen erfüllt, dann gibt es einem ja auch Kraft, nicht? Nicht und zieht nicht so die Saft aus der Batterie.
Absolut. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, ja. Und ich sage immer, gerade wenn ich da an diesem Seelenbereich arbeite für das Online-Business-Mentoring, ich sage immer, Liebe, wir haben im Universum zwei Energien. Das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Und wenn ich das jetzt mal auf die Jobebene projiziere, spielt es da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir bleiben sehr oft aus Angst an irgendeiner Position, die uns krank macht. Toxisches Verhältnis zum Chef oder zu den Kollegen. Der Arbeitsinhalt passt nicht, weil es früher hieß, Kind, mach einen sicheren Job. Und wir bleiben aus Angst, dass wir nichts anderes mehr finden, ja, oder aus Angst, dann irgendwie der Familie nicht gerecht zu werden, die Familie nicht ernähren zu können. Das ist so diese Angstenergie. Auf der anderen Seite steht die Liebe und die Liebe hat nicht unbedingt nur was mit Beziehung zu tun. Es geht auch darum, dass ich das, was ich da tue, mit Liebe tue. Und fragt euch das wirklich mal. Tut ihr das, was ihr da tut, voller Hingabe, Liebe, Leidenschaft? Fragezeichen. Weil sonst verbratet ihr ganz schön viel Zeit mit Dingen, die euch nicht erfüllen.
Ja, sehr gute Frage. Was würdest du denn für einen Tipp geben, wenn jemand jetzt drauf sagt, ja, okay, hast eigentlich recht, was soll ich jetzt machen? Welchen Tipp würdest du dann geben?
Also, ich finde es immer ganz wichtig, jetzt, dass wir nicht unbedingt die Revolution machen, die ich gemacht habe. Die würde ich niemandem empfehlen. Es sei denn, sie sind auch so verrückte Nummern wie ich. Ja, aber es geht auch in kleinen Schritten. Nicht jeder muss unbedingt den Job wechseln. Ich habe das bei einer Klientin, ne, die macht das einfach dann nebenher, das, was sie erfüllt. Die hat aber so einen sicheren Job und verdient da ihr konstantes 80% Stellengeld und ist auch nicht mehr so arg lange dann im Business, sodass sie sich das andere einfach nebenbei aufbaut. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Wir sind oftmals in so einer Schwarz-Weiß-Denke drin. Und dann, wenn du das Gefühl hast, du weißt gar nicht ganz genau, was ist es eigentlich, was dich erfüllt. Schau mal, wo du mit Hingabe und Leidenschaft dabei bist. Und das ist manchmal, ich meine, ich habe eine Freundin, die hat irgendwann angefangen, Schmuck zu bearbeiten und selbst zu erstellen und hat einfach mal irgendwas online in einen Shop aufgestellt und mittlerweile ist das ein erfolgreicher Online-Shop, wo sie ihren selbst gebastelten und kreierten Schmuck verkauft. Auch sowas kann es sein. Also da mal drauf achten, wo bin ich wirklich mit Liebe dabei? Ja, kochst du gerne? Backst du gerne? Ja, vielleicht kann es eben auch irgendwas sein, was so in einem Nebenerwerb, einfach weil du es aus Leidenschaft so schön machst, dass andere sich da unglaublich erfreuen dran. Und wir sehen das ja, wenn wir alleine auf Social Media gerade solche selbst kreierten Dinge sehen, die so voller Herzblut gemacht sind, die können wir unfassbar gut honorieren. Das lieben wir alle.
Das stimmt, ja. Da helfen natürlich soziale Medien auch, ja. Also in der Vermarktung helfen soziale Medien sehr. Ja, stimmt. Ja. Okay, mal vielen Dank für die Tipps. Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll. Ich wollte noch eben ansprechen, du hast ja mittlerweile schon 5 Bücher veröffentlicht. Und eines der letzten Bücher, das hat mich sehr angesprochen, Märchen für Macher, weibliches Gespür. Erzähl mal, worum geht's da?
Ja, ich muss dich nur korrigieren, nur dass wir bei dem bleiben, was wirklich ist. Also es sind Gastbeiträge in 3 Büchern.
Ah, okay.
Und die anderen 2 habe ich tatsächlich komplett ganz geschrieben. Bei dem Märchen für Macher, das war so die Idee von einem Co-Autoren, der das Buch auch herausgegeben hat, dass wir Macher mal erreichen, nicht durch die, du musst aber so und so und so deine Mitarbeiter führen, also nicht über diesen erhobenen Zeigefinger, sondern mal etwas kreativer. Und so war die Idee, dass jeder dieser Gastautoren sich ein Märchen rauspickt und anhand dieses Märchens dann seine Botschaft entsprechend verkündet. Und bei mir war das Schneewittchen.
Okay.
Ja, und letztendlich ging, also es ist tatsächlich dieses Märchen umgeschrieben, so dass es entsprechend eine Botschaft für Macher enthält, und zwar der weiblichen Energie wieder entsprechend Beachtung zu schenken, weil das ist das, was wir bitter notwendig haben. Wir sind sehr stark in den Unternehmen, in den männlichen Energien drin, und eigentlich, wenn wir Hand aufs Herz legen, gerade wir Frauen, auch wir Frauen sind insgesamt in unserem ganzen Verhalten in sehr stark männlichen Energien drin. Das heißt, wir leisten, wir funktionieren, wir denken strategisch, ja, wir tun, der Aktionismus, das sind alles männliche Energien. Das Weibliche ist das Kreative. Das Weibliche ist das Ausruhen, Muße, damit wir überhaupt kreativ sein können. Das Weibliche ist aber auch dieses untrügliche Gespür zu haben. Und das habe ich eben so umgeformt mit den 7 Zwergen und diesem Schneewittchen, ja. Wie das einfach so ein Gespür auch entwickelt für die Bedürfnisse von jedem Einzelnen. Und die kommen dann in so eine Gastronomie. Und durch dieses Schneewittchen wird diese Gastronomie wieder erfolgreich, weil einfach da dem weiblichen Gespür von Schneewittchen vertraut wird, die nicht lautstark schreit, sondern die das leise tut, in einer stillen Revolution. Und genau das brauchen wir auch in unserer Businesswelt und vielleicht manchmal auch für uns selbst.
Ja, das klingt spannend. Also das muss ich mir unbedingt anschauen. Sehr, sehr, sehr schön. Gut, liebe Anke, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand interessiert ist? Du bist ja in den USA? Also momentan bist du in Deutschland, ne?
Also momentan bin ich in Deutschland. Ansonsten bin ich als digitaler Nomade im Moment unterwegs. Also wieder in Zypern ab Herbst. Und ansonsten, man findet mich auf jeden Fall immer online, ja? Also man kann online mit mir zusammenarbeiten jederzeit. Und ich begleite, wie gesagt, bei dem Thema Online-Business, da aus dem Struggle herauszukommen, beziehungsweise ein Online-Business dann auch erfolgreich zu gründen. Und ich begleite aber auch die Menschen mit Aufstellungsformaten. Das heißt, also wenn ich in irgendeiner Form eine Entscheidungsfindung haben möchte, weil an den Jobwechsel geht zum Beispiel, dann begleite ich da über Aufstellungsformate, und ich bin auch moderne Schamanin. Das heißt, auch wenn ich tiefgehende Blockaden lösen möchte, dann bin ich da zur Seite, und auch da habe ich dann noch ein Mentoring-Programm. Ja, also wer möchte, der soll einfach mal auf meine Seite schauen, anke-armes.de. Da ist dann alles, da findet man dann auch meinen Shop, und da sind dann die ganzen Produkte drin.
Ah, genau. Also wir werden das natürlich alles in den Shownotes verlinken. Auch deinen YouTube-Kanal natürlich.
Ja.
Und ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen etwas aus deinem Leben erzählt hast und aus deiner sehr interessanten Entwicklung. Ich glaube, du hast vielen Frauen einiges mitgeben können. Vielen Dank, dass du da warst. Und allen unseren Zuhörerinnen Danke fürs Zuhören. Danke fürs immer wieder Einschalten. Erzählt's herum, wenn ihr glaubt, dass diese Folge vielleicht für jemand anderen auch noch spannend werden könnte. Teilt sie. Bewertet den Podcast. Ah ja, du hast ja auch einen Podcast. Das müssen wir auch noch kurz erwähnen, ja?
Ja, genau.
Genau, du hast ja auch einen Podcast.
Wie das heißt ist der YouTube-Channel. Es ist kein Podcast, es ist ein YouTube-Channel. Und da mache ich einen Soul-Me-Talk. Ja. Und da geht es genau um solche Transformationsgeschichten, wenn selber jemand aus dem Angestelltenverhältnis ausgestiegen ist und nochmal eine komplette berufliche Neuorientierung vorgenommen hat.
Ah, okay, sehr cool. Also genau, und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet in 2 Wochen. Baba! Tschüss!
Danke dir, Claudia, danke!